Stell dir vor, du hast so richtig die Schnauze voll von Berlin, von dem Hektik, Stress, Wahnsinn, diese Wimmelbilder überall. Du kannst es nicht mehr ertragen. Du willst in die ruhige ländliche Provinz Thüringen, in der Mitte Deutschlands, gute Verkehrsanbindung, eine Stadt gemächlich, alles zu Fuß, Fahrrad, alles und ein bisschen Ruhe. Alle sind gechillt.
Und hübsch. Ja. Aber, es ist immer eine Frage des Timings.
Da muss man sich halt gut überlegen. Und plötzlich bist du im Auge des Sturms und wohnst in Erfurt in Thüringen. Herzlichen Glückwunsch, Barbara Kenneweg.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Das war doch dein Ansinnen, ne? In Ruhe. Also du wolltest deine Ruhe haben in Thüringen, in Erfurt und bist vor einem Jahr hierher?
Vor gut einem Jahr etwas.
Hierher gezogen. Ja. So, und ich hab's nicht gewusst. Ich hätte es dir gesagt, wenn ich es gewusst hätte. Wirklich? Ernsthaft?
Ich habe es immer noch nicht bereut. Mhm. Das Leben muss ja interessant bleiben. Und ja. Hier ist ja was los.
Du warst woanders, haben dich Menschen angesprochen. Du Barbara, bist du dahin gezogen? Wirst du angesprochen? Auf das, was jetzt gerade passiert hier in Erfurt?
Ja, absolut. Also ich kriege auch richtig entsetztes Feedback und wie hält man das aus und so. Aber für mich besteht ein riesiger Unterschied zwischen dem Hiersein und zum Beispiel eine Freundin von mir ist in den Süden von Sachsen gezogen und die lebt dort wirklich quasi auf einer politischen Insel, sage ich jetzt mal, mit 4 Kindern. Das finde ich wirklich mutig. Also das wäre ein Szenario, was ich mir nicht zutrauen würde. Aber hier fühle ich mich immer noch sehr wohl und ganz gut aufgehoben.
Also würden Sie sagen, dass es immer noch eher medial vermittelt ist und das in Erfurt gar nicht so hautnah mitbekommt?
Nein, das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass hier noch die Mehrheiten so sind, dass ich mich wohlfühle. Also wir haben große Probleme, aber meiner Ansicht nach sind es immer noch eindeutig Minderheiten, was in anderen Regionen einfach nicht mehr der Fall ist.
Zum Beispiel im ländlichen Raum, ne? Also wenn man sieht, Weimar, Erfurt, Jena, das sind ja noch so Inseln. Der ländliche Raum sieht dann schon mal ganz anders aus. Und wenn man Thüringen als Ganzes, als ländlichen Raum natürlich betrachtet, sieht es wiederum anders aus. Das ist ja wie eine große Stadt, wo es verschiedene Stadtteile gibt, wahrscheinlich, oder?
Kann man so sagen, also aus Berlin kommend würde ich die Dörfer jetzt nicht als Stadtteile bezeichnen, aber es ist natürlich sehr überschaubar. Allein von der Anzahl der Menschen her ist Thüringen natürlich relativ klein und dafür natürlich extrem divers. Also ländliche Regionen sind vollkommen anders und teilweise auch so, dass ich dort nicht gerne wohnen würde, das gebe ich zu.
Aber Sie sind offensichtlich schon so stark identifiziert, oder ich frage Sie das mal so, sind Sie jetzt schon so identifiziert, dass Sie bei so einem politischen Beben dann auch schon merken, aha, das geht mich jetzt direkt was an, ich bin jetzt hier?
Oh ja, ich hatte allerdings das Pech, dass ich genau als das passierte, das sind ja Schulferien gewesen, auf Reisen war. Ich habe so intensiv Nachrichten die ganze Zeit mir angesehen, dass ich tatsächlich durch viele dumme Umstände einen Flug verpasst habe und stand da mit meinen Nachrichten. Und der Flieger war weg. Egal. Also so sehr identifiziere ich mich, dass ich doch sehr verwirrt und verängstigt auch irgendwie war. Und weil ich weg war, aber gar nicht hier sein konnte und auf der Straße sein konnte oder ähnliches. Aber ich war extrem beruhigt, muss ich wirklich sagen, extrem beruhigt, dass dann das abgewendet wurde. Also meine erste Reaktion war ja, um Himmels Willen, jetzt bleibt das so und jetzt haben wir diesen Pakt, sag ich mal, wohin soll das führen? Also da habe ich richtig ein bisschen Angst bekommen.
Also schauen Sie zuversichtlich in die nähere Zukunft, weil es, wie alles ausgeht, ist ja noch nicht ganz zu Ende gerechnet.
Nein, zuversichtlich wäre jetzt zu viel gesagt, aber es hätte deutlich schlimmer kommen können, finde ich, wenn man einfach gesagt hätte, gut, es war eine demokratische Wahl, ist ja eine vollkommen klare Geschichte und es bleibt jetzt einfach so. Und das hätte ich für möglich gehalten. Also ich hatte wirklich Bedenken.
Bedenken, Angst, Schock, emotionale Reaktionen waren ja überall zu beobachten. Barbara Kenneweg, jetzt haben wir dich noch gar nicht vorgestellt. Du bist Autorin und Regisseurin, Autorin eines Buches, Haus für eine Person, ein beeindruckendes, charmantes, schönes Buch, wie ich finde. Und du bist Radiofrau, du hast den die Möglichkeit, den Luxus und das Privileg, tatsächlich Reportagen, Beiträge zu machen, wo man sich richtig viel Zeit nehmen kann. Das ist das Privileg, Radio machen zu können oder Hörfunkbeiträge machen zu können, was du genießt?
Das wäre schön. Ganz so rosig ist es leider nicht, weil ich mich auch im Radio in einer Nische bewege. Mhm. Diese Nische heißt Hörspiel und Feature. Das sind also sehr lange Sendungen, meistens einstündige. Früher gab es sogar noch längere Formate. Leider wird das alles eher abgebaut, auch zugunsten von seriellen Formaten. Wo früher ein Hörspiel zu hören war, ist heute zum Beispiel der Radiotatort, was jetzt nicht so mein Genre ist. Also es wird tatsächlich immer schwieriger. Andererseits glaube ich, dass die Wichtigkeit von akustischen Medien eigentlich zunimmt. Also wir sind gerade im Umbruch, definitiv. Menschen rezipieren immer mehr akustisch. Das sieht man ja auch an den Hörbüchern, die teilweise sehr gut laufen, die aber natürlich nicht mit dem Hörspiel vergleichbar sind, weil es für unsere Hörspielmacherverhältnisse sehr lieblos produziert ist, also sehr schnell, da kommt einfach ein Schauspieler und dann spricht er das ein, mehr oder weniger gut vorbereitet, so läuft es meistens. Wohingegen eine Hörspielproduktion ja eine unfassbar aufwendige Sache ist. Da wird ein Komponist oder eine Komponistin beauftragt, da gibt es Vorgespräche, da kommen irgendwelche erste Sahne-Schauspieler, die dürfen anreisen aus was weiß ich wohin, wenn der Regisseur das so will oder die Regisseurin. So war es zumindest mal. Und das war in der Tat ein extremes Privileg und da sind wunderbare Sachen entstanden. Nun gut, dass es alles ein bisschen im Umbruch ist, vielleicht auch nicht schlecht. Kommt neuer Wind rein.
Oder man macht es selber. Also macht zum Beispiel so einen Salon für akustische Kunst und bastelt sich selbst was zurecht, ein neues Veranstaltungsformat. Was du ja gemacht hast am Sonntag, ist Premiere vom Hörensagen-Salon für akustische Kunst. Das ist tatsächlich in dieser Zusammensetzung, wie wir es am Sonntag im Haus Dacheröden erleben werden, neu. In Erfurt oder ist das ein adaptiertes Format, was es irgendwo schon mal gab?
Also in der Form kenne ich das jetzt eigentlich gar nicht. Was es in Thüringen noch nicht gibt, aber woanders, zum Beispiel in Leipzig, der Hörspielsommer oder ähnliches, ist, dass man vor Publikum gemeinsam Hörspiele hört und die dann diskutiert. Das war auch unsere Grundidee. Das hat sich aber ein bisschen weiterentwickelt, weil mich eigentlich auch so ein bisschen der Hintergrund interessiert. Also mich interessiert im Grunde genommen ganz extrem die Frage, wo befinden wir uns eigentlich kulturell? Wir haben Jahrtausende von Literalität hinter uns. Also die ersten Schriften sind, ich weiß nicht, jetzt ungefähr 8000 Jahre alt. Die kann man aber noch gar nicht lesen. Die ersten entzifferbaren Schriften sind sumerische Schriften. Und seitdem war natürlich die Schrift sehr dominant oder wurde immer dominanter von Jahrtausend zu Jahrtausend. Riesiger Schritt natürlich die Buchdruckerkunst. Seitdem lesen wir eigentlich alle nur noch. Alles wird schriftlich festgehalten. Und das wiederum ist jetzt im Umbruch dadurch, dass wir Stimmen erstmals festhalten können. Das ist ja eine ganz verrückte Sache eigentlich, was anfangs den Menschen auch ganz, ganz unheimlich war. Und selbst jetzt empfinde ich das noch so, man hört die Stimme von jemandem, der ist vielleicht 50 Jahre tot oder noch länger. Was bedeutet das eigentlich? Weil eine Stimme ist sowas Persönliches und ich finde, man hört da auch so viel drin, wie jemand was betont oder wie er sich ausdrückt.
Und die Geschichte ist ja noch nicht alt, ne? Das ist ja eine hundertjährige Geschichte, dass man Stimme konservieren kann.
Genau, das ist vergleichsweise total neu und die Entwicklung ist unglaublich schnell, weil jetzt ist es ja auch immer einfacher, diese Stimmen verfügbar zu machen. Anfangs war das unfassbar aufwendig. Die ersten Stimmaufnahmen, da brauchte man einen ganzen Raum, eine riesige Maschine, um ein paar Tönchen festzuhalten. Und jetzt kann jeder in sein Handy sprechen oder was auch immer und es ist für jeden anderen abrufbar. Und das ist ein Umbruch, den wir meiner Ansicht nach noch gar nicht richtig ermessen können.
Sie haben ja auch gerade selbst einen sehr großen historischen Bogen gespannt, was die Schriftentwicklung betrifft, ne? Und selbst diese Schrift, so präsent sie eben auch schon seit vielen Jahrtausenden und Jahrhunderten irgendwie und immer präsenter geworden ist, trotzdem war es ja lange, lange Zeit ja immer nur eine sehr elitäre Geschichte, wer überhaupt lesen konnte und wer Schrift anwenden konnte. Und die Sprache ist deswegen, die gesprochene Sprache, in ständiger Umwälzung gewesen. Also es gibt ja so Theorien, so Sprachforschung, die sagen halt, nach 5000 Jahren ist praktisch aus einer ehemaligen Sprache nichts mehr übrig. Da ist dann im selben Sprachraum, im selben Kulturraum etwas vollkommen Neues entstanden. Da gibt es kein Wort mehr, das es damals schon gab. Und das ist ja auch so eine Frage, die ich mir manchmal stelle, was passiert denn jetzt eigentlich mit unserer Sprache, wenn wir die so lange konservieren können?
Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß natürlich keiner. Also die Franzosen haben ja da ihre Gesellschaft, die Sprache so erhält,
die haben da eine Polizei.
Und eine richtige Polizei. Andere Staaten werkeln total in ihrer Sprache rum aus politischen Gründen und erfinden neue Wörter, um sich zum Beispiel gegen andere Sprachen abzugrenzen. Im Kroatischen ist das beispielsweise bis zu Kuriositäten der Fall, dass da aus politischen Gründen rumgewerkelt wird. Was ich interessant finde und was man wirklich noch nicht richtig abschätzen kann, wir haben ja auch gerade ein richtiges Rechtschreibproblem mit den Kindern und Jugendlichen. Ich habe selbst dieses Problem mit meinen Kindern auch. Die schreiben so, wie sie sprechen. Das durften die in der Schule auch tatsächlich 2-3 Jahre lang.
Das ist ein pädagogisches Prinzip, ja.
Und das kriegt man nicht mehr raus. Und meine Kinder sind sehr schlau. Mein ältester Sohn sagte mir dann, ach, Groß- und Kleinschreibung, das hat doch eh nur Martin Luther erfunden. Das ist Geschichte. Was soll das denn überhaupt? Ich finde das auch eigentlich nicht korrekt. Ein Verb ist doch genauso wichtig wie ein Substantiv. Ist doch alles Quatsch. Was soll man da sagen?
Wenn die so klug argumentieren, verdammt. Ah.
Ja, insofern glaube ich schon, dass sich das extrem verändern wird. Also natürlich dann auch, man muss gar nicht mehr richtig schreiben, weil es diese Programme gibt, die das dann korrigieren. Es geht ja auch immer mehr in die Richtung, und das finde ich sehr interessant, dass man Texte einspricht. Also wie verändert sich Sprache eigentlich dadurch, dass man sie mündlich verwendet und nicht mehr selber schreibt?
Stilistisch.
Ja, das Schreiben ist ja eine enorme Verlangsamung im Grunde genommen. Man denkt vielleicht auch mehr nach. Zumindest wenn man jetzt, sagen wir mal, mit Feder und Tinte und da muss man immer eintunken.
Und die Sätze haben definitiv eine andere Struktur, sie haben einen anderen Rhythmus. Was man ja immer wieder dann merkt, wenn jemand geschriebene Sprache vorliest, das klingt nicht echt. Das klingt nicht wie gesprochene Sprache häufig.
Wobei ich eben auch denke, dass wir durch die Literalität ein bisschen das Sprechen fast verlernt haben. Also da sind wir wieder bei dem Thema mündliche Überlieferung, Oral Culture, orale Tradition. Ich glaube, dass die Menschen früher viel, viel, viel besser erzählen konnten, zumindest einige. Es gab diese langen Winterabende, wo man vorm Feuer saß und so weiter und so fort. Und ganz viele Dinge, wie zum Beispiel Märchen, Mythen, die wurden ja jahrhundertelang oder sogar noch mehr nur mündlich übertragen. Und was mich auch interessiert, ist, ob wir uns dem wieder ein bisschen annähern. Also lernen wir auch wieder besser zu sprechen, besser zu erzählen. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war oder eine sehr junge Jugendliche, da hatten wir diese Kassettenrekorder und da konnte man ja aufnehmen. Und da nahm man dann mal die eigene Stimme auf und quietschte dann vor Entsetzen, weil sich das so furchtbar anhörte, wenn man das abspielte. Davon sind wir ja bereits meilenweit entfernt. Ich bekomme von jungen Leuten ganz oft, beispielsweise per WhatsApp oder so, nur noch Sprachnachrichten. Die schreiben gar nicht mehr.
Und ich habe den Eindruck auch gerade bei jungen Leuten, die kann man ja auf ganz vielen Kanälen, ob das in YouTube ist oder wenn es auch in meinem ganz klassischen Fernsehen ist, beobachten, dass es da eine andere Übung gibt, eine andere Souveränität im Umgang mit der eigenen Stimme, mit dem Auftreten, mit dem Formulieren, als das vielleicht noch in unseren Jugend- und Kindertagen der Fall war.
Und ich merke auch, nicht nur mit der eigenen Stimme umzugehen, auch Fotos zu machen, sich zu inszenieren, sich aufzunehmen, also die Selbstinszenierung, das Gefühl für eine Dramaturgie, Dramaturgie, für Bilder, für auch Perspektiven im Fotografischen. Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht nur um das Akustische geht, sondern überhaupt die Inszenierung, das Theatralische ist fast instinktiv als Kulturtechnik bei jungen Menschen einfach, die sind damit aufgewachsen, oder was glaubst du, Barbara, was das ist?
Ja, also ich sehe das auch ein bisschen kritisch, weil ich denke, das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Fernsehen und heutzutage dann mehr vielleicht YouTube. Und im schlimmsten Fall wird es zu einer unglaublich narzisstischen Selbstinszenierung.
Aber ist das nicht der Antrieb? Also für all das, wenn Menschen schreiben, wenn sie sich darstellen, wenn sie auf die Bühne gehen, dann kann man sagen, ist das Narzisstische, dass ich will, dass ich gehört werde, ich will mich ausdrücken, ist das nicht der Antrieb? Also
ich denke, es hat schon auch damit zu tun, wie das kanalisiert wird. Also wenn dieses narzisstische Element, das hat wahrscheinlich jeder und wahrscheinlich ist es tatsächlich ein wichtiger Antrieb, aber wenn das nur in diese Richtung ja auch bewusst gesteuert wird, ich will jetzt schöner sein, ich will die längsten Wimpern haben, was es da alles für neue Produkte gibt, habe ich neulich mal mir erzählen lassen und war ganz entsetzt, weil das komplett an mir vorbeigegangen war. Also diese Art von Selbstinszenierung finde ich eher extrem beängstigend, auch wenn man insbesondere kleine Mädchen sieht, die ständig nur noch Fotos von sich selber machen und die wahrscheinlich auch noch posten im Alter von 8 oder 10 Jahren. Das finde ich gar nicht so lustig. Also da sehe ich auch eine riesige Gefahr leider.
Und doch ist ja etwas, oder kann man vielleicht der Inszenierung auch das Positive abgewinnen, wenn man wieder den historischen Bogen schlägt, da ja Informationsübermittlung, auch gerade orale Informationsübermittlung, ja auch häufig in einem standardisierten oder inszenierten Rahmen stattgefunden hat.
Ja, das finde ich wiederum auch extrem spannend. Ich glaube, dass vor langer Zeit, als eben die Schrift noch nicht so gängig war, dass man die Sprache ein bisschen speziell gestalten musste, auch um es behalten zu können und um Inhalte überliefern zu können. Also es ist jetzt nicht wirklich wissenschaftlich 100%ig abgesichert, aber ich vermute, dass die Dichtung, die Wurzeln der Dichtung genau da liegen. Rhythmisierung der Sprache und Reime, um es erinnerbar zu machen und um es übertragen zu können.
Verstehe. Hagen nickt. Ihr beide, ihr habt es schon ein bisschen eher verstanden als ich. Um es mir zu merken, ja klar, ich reime und dann...
Nicht, dass es bei mir besonders gut klappen würde, aber...
Naja. Ja, aber ich glaube eben, dass zum Beispiel auch im Rap und in ähnlichen Sachen, das ist ja genau das. Also es gibt ja auch diese nicht fertige, sondern so spontan Rappen, da kommt es ja eigentlich her. Sehr ursprünglich eher eine improvisierte Form. Und ich glaube, dass da viele junge Leute eben weit voraus sind und so die ältere Generation noch in ihrer Bücherstube sitzt und über Texten brütet. Und mich hat eigentlich, ich komme ursprünglich vom Theater her, mich hat immer sehr die menschliche Stimme und die gesprochene Sprache interessiert. Also gerne auch übrigens nicht nur aufgenommen, sondern live. Deswegen haben wir in unserem Salon für akustische Kunst auch immer einen kleinen Live-Beitrag, weil ich finde, das ist auch nochmal was ganz anderes, wenn da jemand steht und nicht unbedingt schauspielert und in eine Rolle schlüpft, sondern da ist der Mensch und der Text und die Sprache und die Stimme. Und
jetzt
das wirkt.
Jetzt bin ich so gespannt auf die erste Veranstaltung. Das ist ja eine Veranstaltungsreihe jetzt am Sonntag. 3 Künstlerinnen und Künstler sind da am Start, die miteinander oder nacheinander agieren werden, irgendwie als Einheit, und es sind auch unterschiedliche Genres, die da aufeinandertreffen. Als Experiment?
Als Experiment. Also wir haben ein großes Glück eigentlich, oder haben es vielleicht auch gut ausgewählt. Wir möchten jede Veranstaltung auch mit einem Impulsreferat, gerne ein bisschen mit philosophischem oder wissenschaftlichem Hintergrund starten. Und wir haben die Kulturwissenschaftlerin Britta Lange gefunden, die über alte Stimmaufnahmen forscht. Also das sind somit die ältesten Stimmaufnahmen, die es überhaupt gibt. Aha. Aus dem Ersten Weltkrieg. Da wurden nämlich Kriegsgefangene aus aller Welt so zu ethnologischen Zwecken gedrängt oder es wurde ihnen aufgetragen, wie auch immer das gelaufen ist, das weiß man nicht ganz genau. Auf jeden Fall sollten die einfach irgendwas sagen oder mal ein Lied singen und das wurde dann eben festgehalten mit dem sogenannten Phonographen, dieser riesigen Apparatur. Und darüber wird also Britta Lange ein bisschen erzählen und über die Bedeutung von dieser Möglichkeit, Stimmen festzuhalten, aber auch über die Situation. Also es war eine eindeutig nicht freie Situation, sondern da waren Kriegsgefangene und auf der anderen Seite Techniker und Ethnologen und die haben dann gesagt, so jetzt sprich mal was. Das ist natürlich keine
eine besondere Form der Inbesitznahme.
Situation. Genau, also das könnte man, denke ich, so nennen, auch zusammen mit einer gewissen Deutungshoheit. Also das ist eigentlich eine sehr unangenehme Situation. Es gibt da auch Fotos, wo dann zum Beispiel der Techniker den Nacken der Person, die da sprechen soll, hält. Nicht aggressiv, aber so, damit die Person jetzt auch nicht zu sehr mit dem Kopf wackelt oder wie auch immer genau in den Phonographen spricht. Also Bilder, die eher so ein bisschen gruselig sind. Und das ist ja sehr spannend. Und diese Britta Lange hat eben die Hörspielmacherin Simone Kucher zu einem Hörspiel inspiriert, das auf einer Tonaufnahme basiert von einem Armenier. Und Simone Kucher hat also ein Hörspiel geschrieben, was dann aufgrund dieser Tonaufnahme die Geschichte, eine Familiengeschichte aufarbeitet, deren Wurzeln eben im Völkermord an den Armeniern liegen. Schweres Thema, aber super interessant gemacht. Und von daher haben wir dort unmittelbar den Zusammenhang zwischen dem wissenschaftlichen Hintergrund und dem künstlerischen Umsetzung im Hörspiel.
Im Grunde auch sehr politisch, wie ich finde, wenn es um Kolonialgeschichte geht und deren Aufarbeitung. Das heißt, der Sonntag beginnt mit dem Vortrag von Britta Lange, mit der wir gleich sprechen, wie sie drauf gekommen ist, wie sie mit dem Material überhaupt umgeht, wie ist der achtsame Umgang mit dem Material überhaupt, was sie da hat und gefunden hat oder gesucht hat. Und dann das Hörspiel von Simone Kucher, das aber aus der Konserve gespielt wird. Und dann haben wir einen Live-Künstler.
Dann haben wir einen Live-Künstler, genau, Zoran Terzic. Der war schon mal zu Gast in Erfurt. Aha. Und da habe ich den gesehen und sofort angesprochen, weil mir der sehr gefallen hat. Der hat selbst auch einen Hintergrund, er kommt aus Banja Luka, also aus dem Ex-Jugoslawien. Ursprünglich hatte ich ihn mal angesprochen, auch wegen dieser Migrationsgeschichte. Also der erste Salon hat ja den Titel Das Weite Suchen und Untertitel eigentlich auch Migration, gestern und heute und morgen. Weil Migration wird ja immer so hochgespielt, gerade als ein brandaktuelles Thema, was es natürlich ist, aber es gab es immer. Es gab es immer. Also unsere Geschichte, die Geschichte jedes Einzelnen, ist im Endeffekt eine Migrationsgeschichte. Menschen sind schon so früh gewandert, das glauben wir gar nicht. Also
trotzdem erleben wir diese Fluchtbewegung als Gefahr, weil wir glauben, wir waren schon immer hier und dann ist, also das ist ein Phänomen, was immer wieder Angst auslöst. Kurios, oder?
Ja, also einerseits wird diese Angst natürlich geschürt. Mhm. Andererseits glaube ich, dass wir seit den nationalen Bewegungen, die ja auch erst ein paar Jahrhunderte alt sind, ebenso denken, dass jetzt unsere Nation und so bleibt das, meiner Ansicht nach ein vollkommen idiotisches Konzept. Und es geht natürlich ganz, ganz klar um handfeste ökonomische Interessen. Wir gehören einfach zu den superreichen Staaten und wir wollen da nichts abgeben. Das ist meiner Ansicht nach sehr simpel.
Und Flüchtende bieten sich da einfach als wunderbare Projektionsfläche an. Also wenn die Strukturen, die abstrakten Strukturen einer Gesellschaft halt irgendwie so schwer zu verstehen sind, braucht es ja immer wieder dann doch Personen, auf die man das dann abwälzen kann. Das ist immer einfacher. Es muss ja jemand muss doch dran schuld sein.
Mhm. Auf jeden Fall.
Einfach.
Wobei ich halt denke, letztendlich wird man über die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte tatsächlich auch sehr viel umstrukturieren müssen. Also es ist einfach, wir werden in irgendeiner Form unseren Reichtum teilen müssen oder wir werden dazu gezwungen werden. Und ich persönlich finde das auch vollkommen in Ordnung. Wieso sollen an anderer Stelle Leute verhungern, während ich vor einem riesen Supermarktregal stehe und nicht weiß, welche Nudelsorte ich kaufen soll?
Und wenn man das Supermarktregal genauer betrachtet, einem klar werden muss, dass es damit zu tun hat, dass es auf anderen Teilen der Erde nicht so aussieht. Und das hat wieder historische Gründe.
Genau, und diese historischen Gründe haben wir leider immer noch nicht überwunden. Und ich denke, es wäre höchste Zeit, Thema Kolonialismus, Postkolonialismus, da völlig andere Strukturen zu finden. Aber ich hoffe, wir erleben das noch.
Da habe ich noch mal eine Frage und noch mal ganz kurz zurück auf den Salon am Sonntag im Haus Dacheröden. Salon macht ja bei mir im Kopf halt so eher so ein Bild von Zigarre rauchen, Häppchen, Gläser. Ist das jetzt tatsächlich dann eher nur eine Hörveranstaltung, wo die Leute irgendwie sitzen? Oder gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass es ein Salon ist und dass man über Dinge sprechen kann, dass man mit den Autoren und Autorinnen sprechen kann oder dass man gemeinsam in ein Gespräch kommt?
Also die Idee ist tatsächlich definitiv ein Salon. Allerdings müssen die Zigarren draußen bleiben. Das habe ich nicht durchbekommen mit den Zigarren.
Aber das hast du probiert.
Natürlich. Nein, natürlich nicht. Also Salon, ich finde das sehr charmant. Das hat natürlich was extrem Nostalgisches. Und wir bewegen uns genauso auf dieser schmalen Linie. Es darf ein bisschen nostalgisch sein und es soll in die Zukunft weisen. Der Salon bietet tatsächlich die Möglichkeit, miteinander zu reden. Es gibt erst einen kleinen Empfang, da gibt es auch tatsächlich ein Häppchen und ein kleines Getränk und eine richtige Begrüßung und man darf sich erstmal ein bisschen frei bewegen. Und am Ende ist es geplant, dass es wirklich auch Gespräch und Diskussion gibt, also ein moderiertes Gespräch zunächst und dann auch die Öffnung zum Publikum, wo Fragen gestellt werden können, Eindrücke einfach geschildert werden können, also Austausch auf Augenhöhe.
16 Uhr beginnt das, also wenn man sich den Sonntag plant, diesen Sonntag, dann, also der 23. Februar ist das, schon nach dem Essen auf den Weg machen und dann 16 Uhr eintrudeln, um dann erstmal anzukommen. Du wirst auch durch den Abend begleiten, habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich werde die Moderation übernehmen. Und vielleicht auch noch ein paar Sätze darüber hinaus loswerden, weil es ja nun Premiere ist und ich auch gerne ein bisschen erläutern würde, warum wir das überhaupt machen. Mhm. Und ich finde es eigentlich auch besonders schön, dass das hier in Erfurt passiert, weil dieses Format für Thüringen komplett neu ist. Also allein schon Hörspiel ist hier neu. Und weil es ja andererseits eine lange Salon-Tradition gibt, an die man ja eigentlich auch anknüpfen kann.
Ich würde vorschlagen, wir hören ein paar Takte Musik und dann würden wir mit Britta Lange sprechen, die ja den Auftakt auch macht. Also sie ist diejenige, die im Grunde als die erste Vortragende in der Veranstaltungsreihe da sein wird, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja.
Sie ist die allererste.
Das ist korrekt.
Eine absolute Premiere, ein Hörsalon in Erfurt, 16 Uhr am Sonntag geht's los und die erste Frau, die sprechen wird, ist Britta Lange. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hat alte Tonaufnahmen ausgekramt und da ja, müssen wir drüber reden, wie sie eigentlich darauf gestoßen ist. Barbara und ich werden versuchen, dem auf den Grund zu gehen. Hallo und schönen guten Tag, Frau Lange, hören Sie mich?
Ich höre Sie gut, ich grüße
Wunderbar.
Sie.
Wunderbar, ich grüße Sie. Freuen Sie sich auf den Tag in Erfurt am Sonntag?
Ich bin sehr gespannt, weil es einfach wieder eine neue Situation ist, in der die historischen Aufnahmen zu hören sein werden. Und das macht einfach jedes Mal was anderes mit diesen Archivalien und ist nie wiederholbar. Und deswegen, ja, freue ich mich.
Wie sind Sie denn auf die Aufnahmen gestoßen?
Also das gebührt überhaupt gar nicht mir alleine, sondern es war lange bekannt, dass diese Aufnahmen von Kriegsgefangenen im Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin liegen. Es ist aber sozusagen in den 80er Jahren in Vergessenheit geraten, 90er Jahren, und wurde erst Ende der 90er Jahre wieder bewusst, dass dort überhaupt Aufnahmen liegen. Die wurden digitalisiert zwischen 2000 und 2007. Und kurz vor Abschluss dieses Digitalisierungsprojekts bin ich darauf gestoßen, eigentlich gar nicht, weil ich nach Tonaufnahmen gesucht habe, sondern weil ich insgesamt über die Situation der Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg recherchiert habe und die Frage, was dort in den Lagern für wissenschaftliche Studien betrieben wurden. Und ein großer Bestand, der eben da hergestellt wurde, nicht nur an Daten, sondern eben auch an Medienträgern, sind diese Grammophon- und Edison-Walzen von Kriegsgefangenen Stimmen.
Bevor wir nochmal zu den inhaltlichen Dingen kommen, nochmal technisch, das waren Edison-Walzen, wie muss man sich das vorstellen, irgendwelche Matrizen oder Schallplatten?
Ja, also die Geschichte der Tonaufzeichnung ist ja zum Zeitpunkt des Ersten Weltkrieges noch nicht so alt, sondern Edison hatte 1877 ja erstmals geschafft, einen Wachszylinder mit Tonaufnahmen zu bespielen und die wieder abspielbar zu machen. Das bedeutet, dass sich ein Zylinder dreht und eine Nadel sozusagen Rillen in den Zylinder einsticht. Die Nadel wiederum wird von einer Membran angetrieben und die Membran schwingt, indem sie Töne und Klänge aufnimmt. Und 10 Jahre später erfand Emil Berliner, wird das zugeschrieben, das Grammophon. Gleiches Prinzip, über eine schwingende Membran wird über eine Nadel in eine Aufnahmesubstanz, also Zinkfolie oder Wachs oder Ähnliches. Später dann eben wurde das zu den berühmten Schellackplatten transformiert, also werden Töne aufgezeichnet und wiedergegeben. Berliner hatte eben das Grammophon mit diesen drehenden Platten erfunden. Und im Ersten Weltkrieg bei den Kriegsgefangenenstudien hat man beide Verfahren angewendet. Also die Musikwissenschaftler haben Musik- und Gesangaufnahmen auf Edison-Walzen gemacht mit einem sogenannten Phonograph. Und die Sprachwissenschaftler haben ein Grammophon benutzt und haben Sprachaufnahmen, Dialektaufnahmen, aber auch zum Teil Lieder auf Wachsplatten aufgenommen.
Mhm. Mein Kollege, der neben mir sitzt, legt noch gute alte Platten auf, also die gute alte Schallplatte. Im Grunde ist das dieselbe Technik, die ist ja noch gar nicht so alt und hat sich noch nicht überholt und ist eigentlich ja eine analoge Aufnahmetechnik, die eigentlich haltbarer ist als die ganze Digitalisierung.
Da bin ich nicht in der Lage, das wirklich zu beurteilen. Das Verfahren sozusagen der mechanischen Einritzung wird eben irgendwann Anfang der 30er Jahre auf ein Elektromikrofon dann übertragen, also insofern schon transformiert. Aber im Prinzip ist natürlich, wenn man heute eine Schellackplatte auf einen guten alten Plattenspieler legt und eine Nadel aufsetzt, das Verfahren das gleiche. Da haben Sie schon recht. Unhaltbar, also nicht unhaltbar, sondern ewig haltbar sind die natürlich nicht. Also wir haben gerade bei den historischen Platten das Problem, je öfter man die spielt, desto mehr verkratzen die. Und wenn es dann kein Doppel gibt und auch keine Matrize mehr, dann sind sie irgendwann hin. Insofern ist, glaube ich, der Gedanke, den man im Archiv hat schon, dass man versucht, immer wieder auf neue Medien zu überspielen, um die maximale Qualität oder die maximale Information zu erhalten.
Was mich sehr interessieren würde, wie viel wissen Sie über die Rezeption dieser ersten Aufnahmen? Also ich weiß nicht, wie verbreitet Tonaufnahmen vor dem Ersten Weltkrieg schon waren. Handelt es sich somit um die ältesten Aufnahmen überhaupt? Und wie sind die Menschen damit umgegangen? Wie waren die Reaktionen darauf?
Also man muss davon ausgehen, dass die Institution des Phonographen und vor allem dann eben des Plattenspielers der Schallplatte vor dem Ersten Weltkrieg schon sehr bekannt war. Also es gibt viele, viele Aufnahmen und Zeugnisse davon, dass eben nicht mehr nur das sozusagen eine Attraktion für die höheren Klassen war, sondern dass in den bürgerlichen Wohnzimmern tatsächlich schon ein Plattenspieler stand und man hat damit vor allem Musik gespielt. Also Lieder, Konzertaufnahmen gab es ja schon, Gesangsaufnahmen und so weiter. Also das war durchaus bekannt und auch nicht nur in Europa. Das ist immer ein Denkfehler, den wir machen, aber schon 1904 hat die Odeon, also diese Schallplattenfirma, die so berühmt wurde, überall auf der Welt Filialen gegründet. Nicht zuletzt deswegen, weil man ja auch den Rohstoff, sowohl Schellack als auch die Lieder aus anderen Gegenden importierte. Also die Schallplatte war schon sehr bekannt als ein Unterhaltungsmedium. Im Ersten Weltkrieg in dieser Lagersituation nach der Rezeption zu fragen oder danach ist gar nicht so einfach. Die allererste Rezeptionssituation liegt wahrscheinlich in den Lagern selbst, denn die Wissenschaftler kamen mit diesem riesen Grammophon, das ist so eine riesen Apparatur, die auch durchaus angsteinflößend wohl sein konnte. Und es gibt so ein paar Zeugnisse, die aussagen, dass man eine Probeplatte bespielt hat und sie auch in den Lagern dann wieder abgespielt hat. Einfach um zu zeigen, dass die Stimme aufgezeichnet wird, also was der Zweck der ganzen Aktion, des ganzen Aufbaus war, und auch um die Angst zu nehmen, also um zu zeigen, dass den Menschen körperlich dabei nichts geschah. Also da hat man sozusagen etwa, das ist eigentlich, denke ich mal, mehr Mittel zum Zweck gewesen, damit man die Leute überreden konnte, auf die Schallplatte zu singen, in den Trichter zu singen, muss man ja sagen, denn es gab diesen riesigen Aufnahmetrichter. Und während des Kriegs wurden allerdings nur ungefähr 100 Platten auch reproduziert, das heißt, wurden Schellackplatten davon gegossen, die meines Wissens nicht in den Handel kamen. Und sie waren auch erstmal nicht dafür bestimmt. Die Idee vor allem der Sprachwissenschaftler war quasi eine tönende Bibliothek anzulegen von den Sprachen und Dialekten möglichst der ganzen Welt. Und es gab dann in den 1920er Jahren eine räumliche Verschiebung der Sammlung an die Staatsbibliothek in Berlin und diese hat auch angefangen, dann Teile der Kriegsgefangenenaufnahmen zu reproduzieren. Also als Schallplatten herauszugeben mit einer kleinen begleitenden Broschüre, so dass man die zum Teil käuflich erwerben konnte, vor allem aber ausleihen konnte, um Sprachen damit zu lernen. Und wie da die Rezeptionssituation war, ist meines Wissens eigentlich noch gar nicht erforscht. Was ich eben daran sehr interessant finde, dass in diesen publizierten Aufnahmen aus den 20er und Anfang der 30er Jahre zwar so rudimentäre Informationen über den Sprecher gegeben werden, also wie alt er war und wo er herkam. Der Name wird manchmal auch genannt, aber es wird nie die Tatsache genannt, dass diese Aufnahmen in Kriegsgefangenenlagern gemacht wurden. Von Menschen, die sozusagen sich dagegen auch gar nicht wehren konnten oder möglicherweise gar nicht so richtig verstanden, warum das genau gemacht wurde.
Mhm. Also die Aufnahmesituation war ja eine eigentlich fürchterlicher. Also die Leute hatten möglicherweise gar nicht so viel Wahl. Und ich glaube, man weiß auch nicht wirklich, was mit diesen Menschen dann danach geschehen ist. Oder wie viel weiß man darüber?
Bis heute systematisch so gut wie gar nichts. Also es gibt ja inzwischen doch eine ganze Menge Forscherinnen und Forscher, aber auch Künstlerinnen und Künstler, die sich mit einzelnen Aufnahmen und damit auch mit einzelnen Personen beschäftigt haben. Und die haben auch zum Teil versucht, Biografien nachzugehen. Zum Beispiel Philipp Schäffner in dem Film eben The Half Moon Files hat nach dem Inder Miles hingesucht und ist dabei eben auch nicht weitergekommen, weil derjenige aus dem damaligen, also aus einem Bereich kam, der heute Pakistan ist, und weil alle Unterlagen unter Verschluss liegen, weil sie mit Militär zu tun haben und so weiter. Die Geschichte konnte sich dann nur anders fortsetzen und auflösen. Und so geht es auch mit anderen Recherchen. Manche sind auch erfolgreich. Man muss dazu sagen, dass die Registratur des Lautarchivs ist keine militärische und keine amtliche. Es wurden zwar Personalbögen ausgefüllt, aber für die Zwecke der Wissenschaftler. Insofern kann man nicht unbedingt sicher sein, dass dort die wahren Namen der Personen stehen, die in den Gefangenenlagern waren, oder dass sie überhaupt auch richtig geschrieben sind. Auch das war ja nicht ganz einfach sozusagen und zum Teil auch nicht unbedingt gewollt, dass man da besonders akkurat war. Denn es ging ja nicht um die persönliche Identität, sondern es ging um die Frage, wie repräsentativ ist ein Mensch für seine Sprachgruppe oder für seine musikalische Gruppe, der er oder der entstammt. Was wir gar nicht wissen ist, also es gibt keine systematische Recherche darüber, ob die Kriegsgefangenen, die auf den Platten und Walzen der Wissenschaft verzeichnet sind mit ihren Stimmen, wohin die gekommen sind, wer von ihnen in den Lagern gestorben ist, wer geflohen ist, wer vielleicht sich auch hat politisch in Dienst nehmen lassen und während des Krieges noch zurück in sein Heimatland gegangen ist, wer nach dem Krieg repatriiert wurde und wer auch hier blieb. Das bleibt alles noch zu tun. Und das wäre eine Frage einer systematischen Herangehensweise. Teilweise wissen wir es so ein bisschen. Das Problem bleibt immer, wenn man sich fragt, wie hat diese Aufnahmesituation ausgesehen und haben die Leute das eigentlich freiwillig gemacht? Wie ging es ihnen dabei? Wie wurden die überhaupt dazu bewegt, was zu sagen? Bleibt vieles im Bereich der Spekulation. Denn was auch noch fehlt, ist wirklich eine systematische Recherche darüber, ob die Kriegsgefangenen, ob es von denen sogenannte Ego-Dokumente oder Selbstaufzeichnungen gibt. Das, wie gesagt, hat, glaube ich, noch keiner so richtig versucht. Was es gibt, sind die Tonaufnahmen und an denen kann man auch schon einiges hören. Es war auch die große Überraschung, eben je mehr Aufnahmen man übersetzt und anhört, was ja nur zu einem ganz kleinen Teil bisher geschehen ist, desto mehr stellt sich heraus, dass doch immer wieder Verweise auf die aktuelle Situation in den Lagern und auf die Biografien der Kriegsgefangenen dabei sind. Und diese sind zum Teil schon sehr aussagekräftig. Also es gibt ja wirklich Personen dabei, die ihre Situation auch beklagen, die die Rekrutierung beschreiben und so weiter. Also da sind sozusagen Zeugnisse allererster Art, wobei wir auch dann immer noch nicht ganz genau wissen, wer die niedergeschrieben hat, ob die dabei verändert wurden, wie auch immer das funktioniert hat in diesem Prozess, wo ja die Gefangenen nicht freiwillig entscheiden, dass sie auf eine Platte sprechen wollen. Insgesamt kann man davon aussehen, ja, ganz kurz vielleicht noch, dass die Kriegsgefangenen wurden ja zum Teil auch anthropologisch vermessen. Und wenn man sich das im Vergleich vorstellt, dann kann man sich schon vorstellen, jemanden körperlich zu zwingen, sich verbessern zu lassen. Der Zwang ist aber bei einer Sprachaufnahme insofern etwas begrenzter, als Menschen, die ja in Angst und Schrecken versetzt werden, sprichwörtlich auch kein Wort herausbekommen. Ne? Also ich glaube schon, dass man davon ausgehen muss, dass um eine Sprachaufnahme oder Gesangsaufnahme zu erlangen, wie die Wissenschaftler sie haben wollten, ein Mindestmaß an Kommunikation nötig war und auch ein gewisses Entgegenkommen, um die Leute zu bewegen, überhaupt zu sprechen.
Das ist hochinteressant. Ich würde Sie gerne als Letztes noch ganz persönlich, vielleicht ein bisschen geht das fast in eine philosophische Richtung noch, fragen, was glauben Sie, was diese Situationen, die Sie da erforschen, aussagen über das Thema Wissenschaft und Objekt der Wissenschaft überhaupt? Also man sagt ja, das Objekt existiert überhaupt nicht, wenn man es nicht wahrnimmt, beziehungsweise man kreiert es auch dadurch, dass man es auf eine bestimmte Weise wahrnimmt. Wie sehen Sie das vor dem Hintergrund dieser historischen Aufnahmen?
Ich würde das von der Seite der Wissenschaftsgeschichte natürlich bestätigen, ne? Dass hier Objekte, also dass einerseits Menschen Subjekte zu Objekten gemacht werden und zu bloßen Datenlieferanten reduziert werden, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass dem nicht ein sehr anstrengender Verhandlungsprozess vorausgeht, um sozusagen hinterher etwas zu haben, was wie ein bereinigtes Objekt, ja, ein Menschenobjekt oder ein Sprachobjekt daherkommt und aussieht. Das Wahnsinnige bei diesen Tonaufnahmen ist eben, dass die Menschen mit ihren Worten und ihrer Stimme präsent sind und auch wenn die Situation natürlich von Macht und Zwängen bestimmt ist, man doch, finde ich, beim Hören immer wieder den Eindruck bekommt, dass die Menschen sich auch in diesem Rahmen eine gewisse Freiheit nehmen, indem sie eben eigene Worte wählen, auch Pausen machen da, wo man denkt, okay, die konnten das so toll, irgendwie haben sie da jetzt wirklich nur eine Pause gemacht, weil sie überlegen oder machen sie das auch, um die Situation möglicherweise zu stören. Also ich glaube, dass gerade in diesen kleinen Ermächtigungen es eben möglich ist, die Menschen auch irgendwo als Subjekte durchkommen zu hören. Und das, finde ich, stellt uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt einfach auch vor ganz andere Fragen, indem man sozusagen das Ganze nicht auf die Kreation von Objekten reduzieren kann, sondern sich eben auch heute fragen muss, was sind eigentlich die Fragen, die wir auch daran richten. Nicht zuletzt wissend, dass doch viele der Kriegsgefangenen, zum Beispiel die aus Indien kamen, dass denen sehr klar war, was eine Grammophonplatte war und dass die möglicherweise, das wäre meine Hoffnung, um es vielleicht so zu formulieren, auch im Kopf hatten, dass diese Platten reproduzierbar sind, das wussten sie ja vom Verkauf, und dass vielleicht ihre Stimme dann doch noch irgendwo ankommt, auch wenn sie erstmal die Sphäre der Wissenschaft nicht verlassen. Sollte.
Frau Lange, ich freue mich auf Ihre Fragen, auf Ihren Vortrag. Am 23. Februar, 16 Uhr hier im schönen Erfurt werden Sie da sein und den Auftakt machen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war Frau Dr. Britta Lange vom Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Eine gute Reise nach Erfurt und Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss. Ich freue mich wirklich auf den Vortrag. Ich frage mich, ob ich da überhaupt noch mitkomme. Das war eine Wissenschaftlerin. Das muss ja dann ganz hart gebrochen werden durch den Live-Künstler bei dem Salon, dem wir jetzt ein bisschen abgewürgt haben. Als wir über ihn gesprochen haben, sind wir abgeschwiffen. Ich finde aber, dass wir über den Zoran Terzic noch mal reden müssen, denn der macht ja Live-Kunst.
Auf jeden Fall. Ich war eigentlich dabei gewesen zu sagen, dass ich den ursprünglich auch wegen seiner Migrationsgeschichte angesprochen hatte, das Weite suchen. Das ist eine Geschichte, die ihn selber eben auch betrifft, weil er aus Banja Luka stammt ursprünglich. Aber Zoran Terzic ist ein Multitalent, dem ich auch immer sehr viel zutraue. Das heißt, ich habe ihm völlig freie Hand gelassen, was er denn nun wirklich da
macht. Du weißt gar nicht, was er da macht. Der zerhackt in den Flügel.
Genau, so ungefähr. Er hat mir dann nach einiger Wartezeit gesagt, dass er, also da so seine eigene Geschichte und so, ist ja jetzt alles nicht mehr so interessant, das hatten wir ja auch schon. Also ich finde es hochinteressant, aber ich glaube, er war dann einfach mit dem Kopf schon woanders. Mhm. Und hat wohl über die Weihnachtszeit sehr viel Antikes auch gelesen. Also es ging da nochmal um die Tatsache, dass die ersten Dichtungen und so weiter ja immer vorgetragen wurden. Also bei den alten Griechen wurde eigentlich relativ wenig gelesen. Deswegen haben wir auch so wenig Theaterstücke beispielsweise, die überliefert sind. Sondern ganz viel wurde einfach nur verlesen. Und zwar damals durch Sklaven. Und die dann natürlich extra zu diesem Zwecke ausgebildet waren.
Und du weißt nicht genau, was der macht am Sonntag.
Doch, er arbeitet an einer App oder Maschine, die Töne in Sprache übersetzt. Also Zoran Terzic ist Wissenschaftler, Autor, Musiker, also Pianist vor allem und Performer. Und er arbeitet jetzt an einer Performance, wo sozusagen sein Klavierspiel in Buchstaben übersetzt wird, er also mit dem Klavier theoretisch auch schreiben kann. Aber ich glaube, ihm schwebt vor allem so eine Art konkrete Poesie vor, die er durch das Piano live kreiert.
Das ist ja der krasse Gegensatz oder eigentlich der Gegenpol zu dem, was wir jetzt eben gehört haben, dass die Wissenschaftlerin, die ja auch, das ist ja auch hochpolitisch und auch emotional, aber das ist jetzt nochmal, das wird ja klasse. Und das wird aber alles nicht in einem Raum stattfinden. Wir werden möglicherweise wandern, durchs Haus Dacheröden flanieren dürfen?
Ja, also wir haben jetzt, auch wenn das ein bisschen kompliziert vielleicht ist, uns dazu entschieden, dieses Haus Dacheröden mit seinen ja eigentlich wunderbaren Räumlichkeiten ziemlich auszunutzen und machen also einen kleinen Parcours. Es wird mehrere unterschiedliche Orte geben und das Publikum bewegt sich mit den Macherinnen und Machern durch das Haus hindurch.
Das könnte was werden. Ich muss nicht die ganze Zeit sitzen und ich kann auch mal aufstehen, rumgehen und als Experiment das genießen. 16 Uhr geht's los. Ein 5-Mark-Stück gibt's ja leider nicht mehr, sondern einen 5-Euro-Schein mitbringen. Das ist sozusagen der, finde ich, ein angemessen niedriger Eintritt, also eine Art Unkostenpauschale, was auch immer. 16 Uhr geht's los. Jetzt muss man ja sagen, da ist ja noch eine andere Barbara dabei und die wunderbare Corinna Volkmann. Also du hast das initiiert mit zwei anderen tollen Frauen zusammen?
Genau, also ich hatte die Idee und merkte dann schnell, dass ich eigentlich keine Lust hatte, das ganz alleine alles zu konzipieren. Und habe mir zwei Berliner Kolleginnen mit dazugenommen, die zum Glück zugestimmt haben, das mit mir zu machen. Wir kennen uns alle über die Hans-Flesch-Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft für akustische Kunst. Eigentlich eine sehr spannende Geschichte, weil dort eben vor allem Hörspielmacherinnen und Macher, aber auch Komponistinnen, Regisseurinnen, Klangkünstlerinnen zusammenkommen und in ganz kleinem Rahmen machen wir das oft, dass wir gegenseitig einfach Stücke hören, gemeinsam darüber sprechen, natürlich auch über die Situation, in der wir alle arbeiten, uns austauschen, uns gegenseitig Tipps geben und so. Das ist sehr schön, aber jetzt hatten wir eben auch den Wunsch, mal an eine größere Öffentlichkeit zu gehen und dieses Format Hörspiel oder auch Feature oder Klangkunst wirklich mal öffentlich vorzustellen, was ja sehr wenig existiert.
Größere Öffentlichkeit, Hagen. Da kennst du Erfurt nicht. Wir werden unter uns bleiben. Es wird da niemand kommen.
Wir werden sehen. Aber vielleicht muss man auch den Hörerinnen und Hörern und den potenziellen Gästen auch ein bisschen Angst nehmen, weil es vielleicht vorhin so klang wie, ach Gott, manche haben ja Angst vor interaktiven Veranstaltungen. Jetzt werden wir da auch vielleicht am Nacken gepackt und wir müssen dann in einen Trichter reinsprechen. Nein, das wird nicht geschehen.
Das wäre eigentlich eine verdammt gute Idee. Da könnten wir alle mal in einen Trichter reden. Aber wir haben keinen Phonographen. Das wäre eigentlich total spannend, denn diese Wachswalzen, das kennt man ja alles gar nicht mehr. Nein, also das Publikum muss nichts aktiv beitragen, wenn es nicht möchte, außer sich von einem Raum in den nächsten zu bewegen, ist aber eben ganz herzlich eingeladen, an Diskussionen sich zu beteiligen, was ja auch eine große Chance ist.
Ich habe an der Stelle dann doch nochmal eine Frage zu der Wissenschaftlichkeit, die aufgekommen ist im Gespräch mit Britta Lange und auch jetzt nochmal angestoßen wurde durch die Wachswalzen. Wenn, wie in so einem Zusammenhang, jetzt eher Projektcharakter, der begrenzt ist, entschieden wird, bestimmte alte, archivierte Tonaufnahmen auf Schellackplatten und Wachswalzen natürlich zu digitalisieren, um sie wieder länger haltbar zu machen, ne? Steht ja immer noch die Frage aus, wie kann man das Digitale dann wieder haltbar machen? Aber dann frage ich mich halt auch, bei Tonaufnahmen, nach welchen Kriterien wird denn da entschieden? Das ist ja im Sinne der Wissenschaftlichkeit nicht so ganz einfach. Es gibt sicherlich schon, was die Schriftsprache betrifft, irgendwie etablierte Kriterien. Aber wie entscheidet man, ohne zu subjektiv zu werden, was ist aufnehmenswert, archivierenswert und was nicht? Das kann ja nicht so nach Gutdünken geschehen, aber ist das schon irgendwie, gibt es da etablierte Regeln?
Jetzt im Rahmen der Universität und der Forschungsarbeit von Britta Lange?
Zum Beispiel oder noch allgemeiner? Das wäre ja die Frage, ob es über so einen Projektcharakter hinausgeht, wo sich 3-4 Leute darüber Gedanken machen, ist ja immer so eine Sache. Was bleibt dann eigentlich übrig? Weil es wird ja auch gerade heute ja auch ganz viel Unsinn aufgenommen.
Extrem viel Unsinn. Also ich muss dazu sagen, ich, Barbara Kennewick, die Corinna Volkmann und die Barbara Meerkötter als Initiatorinnen dieses Projektes, wir sind ja keine Wissenschaftlerinnen und wir befassen uns eigentlich auch nicht in erster Linie mit Archivierung. Also ich bin vollkommen überfragt, wie das jetzt zum Beispiel im Lautarchiv genau läuft. Die versuchen natürlich alles zu digitalisieren, was sie haben, so wie Bibliotheken und so weiter das auch tun. Für uns stellen sich eigentlich ganz andere Fragen als Künstlerin, sage ich mal. Beispielsweise, dass ja Hörspiele schon lange gemacht werden. Also schon in den 50er, 60er Jahren sind ja wunderbare Hörspiele entstanden. Die sind alle archiviert, die sind zum Großteil auch digitalisiert, aber sie sind nicht zugänglich. Das wurde eigentlich mit Geldern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also letztlich mit Steuergeldern, alles produziert. Aber natürlich haben auch die Menschen, die das gemacht haben, Rechte daran, also Komponistinnen, Regisseurinnen und so weiter. Und aufgrund der sehr schwierigen rechtlichen Situation ist eben das meiste davon nicht zugänglich. Es ändert sich jetzt gerade ein bisschen, dass bestimmte Archive auch geöffnet werden. Aber irgendwie müsste man einen Weg finden, diese Schätze, die dort begraben sind und eigentlich der Öffentlichkeit gehören, auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ohne die Leute, die das nun fabriziert haben, in Nachteile zu bringen.
Ihr Lieben, ich muss euch unterbrechen. Unsere Zeit ist abgelaufen, zumindest für diese Sendung. Wir sollten einen Anschlusstermin mal vereinbaren. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir sehen uns am Sonntag, den 23. Februar, im Haus Dacheröden. Das ist am alten Angerbrunnen, leicht zu finden. Und da geht's los, 16 Uhr, 5 Euro Eintritt. Wie viel Zeit sollte ich mitbringen? 2 Stunden, 3 Stunden?
Knapp 2 Stunden,
das ist aushaltbar.
Bitte, bitte keine Zigarren, auch wenn es Salon heißt. Gerade das Haus Dacheröden ist ja im wörtlichen Sinne ein gebranntes Kind. Da dürfen nicht mal Teelichter aufgestellt werden.
So ist das. Am Sonntag, den 17. Mai, ist dann die zweite Veranstaltung und am Sonntag, den 27. September, geht es dann weiter. Und ich würde mich freuen, wenn Barbara Kennewick nicht abgeschreckt wäre von dieser Konstellation und du wiederkommen würdest und wir plaudern über diese... Ja, Hörgeschichten, das, was dann ins Ohr und dann ins Hirn reindrängt.
Ja,
Barbara, kommst du wieder?
Sehr gern, hat mich gefreut.
Mich hat es auch gefreut. Wir sagen Tschüss und sehen uns hoffentlich zum Salon für akustische Kunst. Vom Hören sagen, das Motto, das Weite suchen, Stimmen bannen, wird der erste Salon sein im Haus Dacheröden. Danke, Barbara Kennewick.
Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Und das Buch heißt übrigens Haus für eine Person, was du geschrieben hast. Gibt es ein zweites Buch, ganz kurz?
Ja, ist noch nicht fertig.
Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Ich will ja keinen Druck ausüben, aber ne? Tschüss.
Nächstes Mal. Tschüss.